Guten Tag und vielen Dank, dass Sie uns hören. Podcast Literatur von Theo Schneider und der Volkshochschule Kaiserslautern und podcastliteratur.de, das ist dasselbe, aber so finden Sie unsere Webseite besser. Am Mikrofon ist Theo Schneider, heute mit Folge 19. Friedrich Christian Laukart. Einfaches K, einfaches D. Ein Whistleblower und Live-Reportage-Journalist des späten 18. Jahrhunderts aus unserer Region. Produktiver und fleißiger und mutiger als Assange und Snowden zusammen. Unverzichtbar als historische Quelle zur Bewertung der Französischen Revolution und den Taten und Untaten der deutschen und österreichischen Heere, die sie bekämpften. Denn er kannte als Teilnehmer beider Seiten die Stärken und Schwächen, die Fehler und Verdienste beider Mächte und ihrer Akteure. Und er hat ausführlichst darüber geschrieben. Außerdem Romane, eine riesige Autobiografie, Theaterstücke, Pamphlete und Briefe. Rund 15.000 Seiten umfasst wohl sein Gesamtwerk. Zu unseren großen Sünden, ich meine die Sünden der Journalisten und der Historiker, aber auch der Lehrer an Schulen und der Demokratieerzieher, zu unseren großen Sünden gehört, dass wir ihn fast vergessen haben. Und zu den Sünden der Germanistik und der Historiker gehört, dass sie ihn bis auf wenige Ausnahmen zwei Jahrhunderte lang links liegen gelassen haben. Dies wenigstens ein wenig zu ändern, ist Absicht des Buchs, das vor kurzem erschienen ist und einen Teil seiner Schrift, meine Kampagne in Frankreich, neu herausgebracht hat. Dies wenigstens in der Region zu ändern, ist auch Absicht der Laukart-Gesellschaft, deren ersten Vorsitzenden Dieter Laukart ich hier begrüße. Weiterer Gesprächspartner ist Volker Gallet, ehemaliger Kulturkoordinator der Stadt Worms, Autor, Publizist und Musiker. Anlass unserer Folge ist nicht nur das soeben erschienene Buch, sondern auch der 200. Todestag von Friedrich Christian Laukart, der am 28. oder 29. April, er ist in der Nacht gestorben, 1822 in Kreuznach starb. Geboren wurde er 1757 in Wendelsheim, das ist ein Dorf ungefähr in der Mitte zwischen Alzey und Bad Kreuznach. Für alle, die auch das nicht kennen, im heutigen Rheinhessen, damals hieß es Pfalz oder sagte man Pfalz, ungefähr 30 Kilometer südwestlich von Mainz. Herr Laukart, weder verwandt noch verschwägert, gibt es da viele, die Laukart heißen?
Also der Namensstamm Laukart ist nicht sehr verbreitet. Von dem Vater von Friedrich Christian Laukart, also von Philipp Laukart, ist bekannt, dass er in Reinheim bei Darmstadt geboren wurde. Mein Familienstamm stammt aus Fechenheim, in der Nähe von Frankfurt. Ich habe jetzt Kontakt aufgenommen mit dem Netzwerk Rheinhessen Genealogie und der Vorsitzende hat mir versprochen, sich mal ein bisschen drum zu kümmern.
Was ist, was will, was macht die Laukart-Gesellschaft? Seit wann gibt es euch?
Die Laukart-Gesellschaft wurde im Jahre 2002 gegründet. Es gab Lesungen, es gibt Theaterstücke, so also sehr rühriges Vereinsleben. Ich bin 2018 dann zum Vorsitzenden gewählt worden und wir hatten dann gleich die Herausforderung, den 200. Todestag jetzt am 29. April 2002, den wir begangen haben, zu stemmen. Wir haben in Kreuznach in der Loge einen fast ausverkauften Saal gehabt und sehr viele Interessierte immer noch aufmerksam bis zum Schluss dabei waren. Und das möchten wir die nächsten Jahre fortführen. Und ein Journalist hat mich mal gefragt, warum Laukart so unbekannt ist. Und dann habe ich das so gesagt, das liegt daran, dass Schiller und Goethe in der Schule gelesen wird und Laukart nicht.
Wobei es viel besser wäre, Laukart zu lesen als Schiller und Goethe. Wir kommen auf eine Parallele von Goethe und Laukart, wenn es um die Schlacht von Valmy geht. Da waren nämlich beide. Zunächst mal zur Herkunft. Der ist 1757 in einem lutherischen Pfarrhaus, sein Pfarrer war Pfarrer in Wendelsheim, geboren. Und schon der Vater war ein Anhänger der Aufklärung. Also wir befinden uns ja zeitlich sowas wie in der Spätaufklärung in Deutschland. Also gab es schon von der Familie her eine Auffassung von Recht und Unrecht, von Staatlichkeit, die antifeudalistisch war.
Es hat im 18. Jahrhundert einige Universitäten gegeben, die aufklärerisch orientiert waren, beziehungsweise wo Auseinandersetzungen zwischen orthodoxen theologischen Vorstellungen und aufklärerischen Vorstellungen stattgefunden haben. Dazu gehört vor allen Dingen Göttingen und dazu gehört aber auch vor allen Dingen Halle. In Halle hatte man dann eine Auseinandersetzung zwischen orthodoxen Theologen, zwischen den Pietisten um Franke und aufklärerischen Philosophen wie Christian Wolff. Der Vater von Laukert hatte bei Christian Wolff studiert. Also die Aufklärungstheologie und die Aufklärungsphilosophie haben sich durchgesetzt. Das war eigentlich die Auseinandersetzung im späten 18. Jahrhundert an den Universitäten und auch in der Politik, wie man sehen wird an Laukerts bekannten Roman über die Universität von Schilda. Also die Universität von Schilda ist Halle. Und da beschäftigt er sich eben auch mit der Zeit in Preußen. Das schlägt sich alles, sowohl im Leben als auch im Werk von Friedrich Christian Laukert, nieder.
Der Geburtsort Wendelsheim gehörte zur Grafschaft Gau-Kreweiler, eine winzige Grafschaft, deren Feudalherr es miserabel getrieben hat, und zwar so schlecht, dazu musste schon etwas gehören, sarkastisch gesagt, dass er später vom Kaiser abgesetzt und sogar für längere Zeit inhaftiert worden ist.
Und der Karl Magnus ist meines Wissens eigentlich der einzige dieser Fürsten, der tatsächlich vor den Reichsgerichten nicht nur wegen Verschwendungssucht, sondern auch wegen Betrug, Betrugslotterien und Ähnlichem, nicht nur abgesetzt wurde, sondern verurteilt wurde und tatsächlich in Festungshaft kam. Das ist natürlich ein Punkt, der Laukert beeinflusst hat, zumal sein Vater gegen den Rheingrafen opponiert hat und deswegen versuchte der, ihn abzusetzen.
Pater Laukert war ja abhängig von dem Karl Magnus und das ist für die Gegend ganz bedeutend. Deswegen war auch das Buch über Karl Magnus eines der ersten oder das erste, was die Laukert-Gesellschaft herausgegeben hat. Das hat auch das Verhältnis von Friedrich Christian zur Obrigkeit geprägt. An einer Stelle sagt er nach dem Motto, traue niemals der Obrigkeit, hinterfrage alles und prüfe alles.
Das heißt, dieser Konflikt zwischen extrem rückschrittlichem, reaktionärem, üblem Feudalismus und, sagen wir mal, aufgeklärten Feudalismus oder Republikanismus war schon persönlich in der Familie
vertraut. Ja, da muss man aber zu sagen, dass der Vater den Spagat besser hingekriegt hat. Und Friedrich Christian war halt etwas revolutionärer und konnte seinen Mund so nicht halten und hat auch oft gesagt, was er gedacht hat.
Man darf sich diese Aufklärer auch nicht so vorstellen, wie sie im Nachhinein gezeichnet worden sind, sondern die waren in der Auseinandersetzung um die Frage der Denkfreiheit, um die Frage der Gerechtigkeit. Der Ansatz war eigentlich stärker ein philosophisch-theologischer. Und die Situation, dass das sehr stark politisch wird, das geschieht erst bei dem Sohn Friedrich Christian durch die Einflüsse der Französischen Revolution.
Der ist in Grünstadt aufs Gymnasium gegangen dann. Warum Grünstadt?
Grünstadt hat zum Fürstentum Leiningen gehört und das Gymnasium in Grünstadt hatte in der Gegend, die damals viele Leute Pfalz genannt haben, einen guten Ruf gehabt. Und so ist er wahrscheinlich nach Grünstadt gekommen.
Ein Verwandter hat dort gelebt, bei dem er dann auch gewohnt hat.
Dann hat er vom Vater gedrängt, vermutlich Theologie studiert. Warum? Er wollte es nicht.
Ist Theologie war
von
nicht,
Anfang an
nicht,
verhasst, oder?
Nein, es war damals im Dunstkreis von Mainz, ne, was also sehr katholisch geprägt ist alles. Da gab es damals eigentlich nur die Chance, Jurist zu werden, Jura zu studieren, Theologie oder Medizin. Und als Jurist waren logischerweise in diesem katholischen Umfeld die Arbeitsbedingungen mehr als schlecht, weshalb er sich dann halbherzig für die Theologie entschied.
Ich denke, Jura war auch nicht sein Thema und Medizin war auch nicht sein Thema. Und dann blieb eben für eine Berufswahl sozusagen eine Pfarrstelle übrig, was er ja in seinem Leben auch mehrfach versucht hat. Eine gewisse Zeit, nämlich nachher später in Veitsroth, ist er ja sogar Pfarrer gewesen. Die kleinen Universitätsstädte wie Gießen und Halle, dazu gehört auch Jena beispielsweise, waren von den Studenten abhängig, ökonomisch. Dadurch konnte sich ein studentisches Milieu entwickeln, was sehr eigenständig war. Das sind die Vorläufer der Burschenschaften. Die haben ihre eigenen Regeln,
die sie auch durchsetzen konnten.
Die sie auch durchsetzen konnten, weil diese ökonomische Abhängigkeit da war. Und da hat sich ein solches Milieu rausgebildet, wo die Studenten auf ihre Freiheit gepocht haben. Also man kennt es natürlich überhaupt von Jugendkultur, ne? Ausbruch, Trinken, Sexualität und alles. Und das hat sich bei Laukat charakterprägend entwickelt. Aber lassen Sie mich noch eins dazu sagen. Entscheidend für den später schlechten, in Anführungszeichen, Ruf von Laukat ist eigentlich nicht diese Tatsache, sondern dass, nachdem er vergessen war, er war in seiner Zeit ja ein bekannter Schriftsteller, er wieder aus dem burschenschaftlichen Milieu wieder aufgelegt wurde, Ende des 19. Jahrhunderts und vor dem Ersten Weltkrieg. Und da hat man eben ihn als abenteuerlichen Studenten, Alkoholiker, Saufnase und so weiter, hat man ihn kommuniziert. Währenddessen seine politischen Schriften von der Kampagne und andere und auch sowieso die Romane, die hat man überhaupt nur in der DDR wahrgenommen. Die hat man im Westen überhaupt lange gar nicht wahrgenommen.
Ist nicht eine Haupt- oder vielleicht die Hauptursache für den Ruf, dass er ja selbst darüber geschrieben hat und sich selbst eben auch dargestellt hat. Das heißt, das Material, auf das man zurückgreifen konnte, musste, das präsentabel da auf dem Tisch lag, stammte von ihm selbst und das konnte, wer es wollte, dann benutzen. Hat er das vielleicht, als er das geschrieben hat, auch kräftig übertrieben, der besseren Verbreitung willen?
Er hat es meines Erachtens im Großen und Ganzen nicht übertrieben. Es gibt diese Studien jetzt über diese studentischen Milieus und es hat in diesen kleinen Universitäten genau dieses Milieu gegeben. Mit Saufen, Ritualen, Kritik an den Professoren, sexuellen Ausschweifungen und Ausprobieren und all dem. Das hat einfach dazugehört. Und das war eine Freiheitsphase. Das ist das eine. Und das andere ist eine geistige und politische Freiheit. Das sieht man ja dann nachher, dass er am Abschluss seiner Studien über Giordano Bruno promoviert hat, bewusst über einen Ketzer. Also er hat im Grunde genommen ihn aufklärerisch interpretiert. Und jetzt kommen wir zu der Autobiografie. Zu dieser Autobiografie hat ihn ja sein früher Verleger überredet, Bisping in Halle, bekannter Verleger mit einer großen Bibliothek, auch ein aufklärerischer Verleger, auch eine interessante Biografie, hat ihn dazu überredet. Und unter anderem hat er ihn dazu überredet, um die Zeit als Soldat ab 1783 ein bisschen zu stabilisieren, die ja keine besonders schöne Zeit war. Und das wiederum hat er mit einem schönen Trick gemacht. Daran sieht man ja, dass er ein durchaus schon früh ein erfahrener Literat war, weil in seinem Vorwort schreibt er ja, es gehe um eine Charakteristik der deutschen Universitäten. Er schreibt das Ganze, um Leute, die das lesen, zu warnen, bloß nicht dieselben Fehler zu machen wie er.
Ja? Also lese ich das sofort, weil ich ja gewarnt werde.
Genau, also auf der einen Seite hat er da ein bisschen vorgebaut und auf der anderen Seite hat er damit natürlich auch Resonanz erzeugen wollen. Man muss ja auch sehen, er hat sich zunehmend aufgrund der beruflichen Probleme und der politischen Differenzen zu einem freien Schriftsteller entwickelt. Also es war sozusagen auch seine alternative Berufschance.
Schon sehr früh, bevor er überhaupt auf der Seite der Französischen Revolution stand, sind ja seine Versuche, einen Beruf zu kriegen, gescheitert. Das war schon sehr früh. Warum war das so?
Die protestantische Pfarrstelle mussten gekauft werden oder Witwen geheiratet werden oder sonstige Dinge. Also es war keine freie Berufswahl. Und hier in unserer Gegend, in Rheinhessen, war ja auch in Budenheim und in Saulheim als Vikar tätig und hatte Aussicht drauf. Er konnte also wunderbar predigen, auch mit einem leeren Blatt. Das beschreibt alles wunderschön. Also muss ein guter Redner gewesen sein. Er hat immer Probleme mit der Obrigkeit gehabt und mit den Rahmenbedingungen. Also bevor jetzt irgendeine alte Witwe geheiratet hat, hat er lieber auf die Zukunft und den Beruf verzichtet.
Christian Friedrich Laukat hat dann 1783, eben weil sich alle Aussichten auf Berufe als Pfarrer oder Lehrender zerschlagen haben, von
das
den Preußen als
so
Militär anwerfen.
Nein, es gab ja einen familiären Zwischenfall. Der Vater hat ihn ja immer gut unterstützt finanziell mit seinem jüngeren Bruder, der auch Pfarrer war, hatte er vielleicht mal ein gutes Verhältnis gehabt, aber zum Schluss dann kein gutes mehr. Und er hat Geld vom Vater dann nicht weitergegeben an Friedrich Christian Laukat. Und das führte halt zu dieser Weihnachtsaktion 1783, dass er so verzweifelt war und sich dann da anheuern ließ. Also das war auch keine freie Entscheidung, sondern es war auch durch Rahmenbedingungen geschuldet.
Das mag nicht besonders sympathisch im Alltag sein, weil es militärische Disziplin ist. aber es ist eine sichere Unterkunft, ne, für Essen, Trinken, Schlafen, Wohnen und so weiter. Und da ist man erstmal unter. Dass es dann zu Feldzügen unterschiedlicher Art kommt und dann sogar zu der Französischen Revolution und Koalitionskriegen, das konnte er ja nicht wissen. Sondern er hat jetzt erstmal, glaube ich, einfach gedacht, ja, habe ich ein Dach über dem Kopf und ich bin versorgt. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Und direkt, kurze Zeit danach, gab es ja dann auch, er ist ja in Halle geblieben, das Regiment war ja in Halle stationiert, gab es den Kontakt eben zu seinem Verleger Bisping, der ihm die Möglichkeit eröffnet hat, Dinge zu schreiben und zu veröffentlichen. Und da hat er sozusagen seine Soldatenzeit benutzt und hatte offensichtlich dafür auch genug Zeit und Muße, um sich als freier Schriftsteller zu positionieren.
Er hat auch seinen Lieblingsjob gemacht mit seinem Nachhilfeunterricht, Sprachunterricht hat er gegeben.
Also militärisch war fast 10 Jahre lang Ruhe, selbst dieser Schlesienfeldzug mit dem preußischen Militär war ja eine pure Drohung, also da ist nicht gekämpft worden. Und ernst wird es durch die Französische Revolution und durch die sogenannten Koalitionskriege, eine Verschönerung eigentlich auch, eine begriffliche, denn eigentlich war es natürlich ein Krieg, in dem Fall zunächst von Preußen und der Österreicher und unter Beteiligung der französischen Emigranten, die nach Deutschland gekommen waren, weil sie geflüchtet waren vor der Französischen Revolution, ist auch in Frankreich einmarschiert, wollte eigentlich nach Paris gehen, um den französischen König, den französischen Adel zu retten. Also wir sind im Jahr 1792. Die Preußen und die Österreicher marschieren über Koblenz und Trier und Luxemburg in Frankreich ein. Laukert schreibt, was seine Vorgesetzten nicht wissen, denn er ist ja Soldat, er dürfte das auf keinen Fall. Und das Verblüffende an diesem Buch, das jetzt auch wieder aufgelegt worden ist, zumindest mit diesem ersten Teil, ist eine Sicht auf die Dinge, die ungemein modern ist, die von journalistischer Objektivität ist, die eigene Fehler und Schwächen ebenso schonungslos beschreibt wie die der Gegner, die versucht, den Gegner, in dem Fall zunächst mal die Französische Revolution und deren Truppen, ja, zu verstehen. Und selbst in ihren schlechten, negativen Auswüchsen noch versucht er sie zu verstehen. Das ist ganz moderner, das ist eigentlich Live-Journalismus, das ist Live-Reportage, nur dass sie jetzt bei dem Ukraine-Krieg mit der Kamera und mit dem Mikrofon gemacht wird. Laukert hat abends auf Zettel gekritzelt, die er dann seinem Verleger geschickt hat. Also auch da eigentlich eine Live-Situation, nur eben später publiziert, als wir das heute kennen. Aber genauso, das hat mich daran verblüfft, wenig verblendet, interessiert an Wahrheit, warum ist etwas, wie es ist, und ganz ernsthaft versucht, Gerechtigkeit, einen objektiven Blick gegenüber allen Seiten zu haben, auch der Seite, der er selbst angehört hat.
Die Idee war Augenzeugenschaft. Also man ist dabei und das ist eigentlich ein journalistischer Ansatz, das stimmt. Man kann doch sagen, weil es insgesamt sich so durchzieht, dass dieser journalistische Blick doch sehr viel Informationen enthält, die eben sonst zu der Zeit nicht verfügbar waren, nicht publiziert wurden. Und insofern kommt es sicher der Realität sehr nah. Bereits sehr früh gibt es Äußerungen von ihm in seinen Augenzeugenberichten, dass er sagt, eigentlich ist dieses feudale System irgendwie verrottet, ja. Und es ist kein Wunder, dass das fällt. Es gibt doch so diese Grundeinstellung, dass er einfach ein Verständnis dafür hat, dass es überhaupt die Französische Revolution gegeben hat. Und er beobachtet ja dann, und das ist vielleicht eine ganz aktuelle Geschichte, dass eine scheinbar unschlagbare Armee doch viel stärker instabil und inkompetent ist, als man eigentlich gedacht hat. Und dass diejenigen, die angegriffen werden, in ihrer Widerstandskraft deutlich stärker und besser organisiert sind oder zumindest genauso gut wie die scheinbar unschlagbaren Preußen und Österreicher. Also das hat er schon sehr früh gemerkt, ohne dass das jetzt schon eine klare politische Positionierung wäre.
Ja, er analysiert, ja, dass natürlich die Soldaten, die im Preußen oder im Österreichischen hier sind, dort sind, weil sie dafür bezahlt werden, aus ökonomischen Gründen. Genau. Nicht, weil sie jetzt unbedingt Preußen oder Österreich verteidigen wollen, im Unterschied aber zur französischen Armee. Und das eklatante Einschätzungsfehler, es erinnert natürlich an Russland und Ukraine im Moment, der preußischen und österreichischen Militärführer gemacht wurden, was die eigenen Kräfte angeht, aber eben auch was die Widerstandskraft und den Widerstandswillen der Gegenseite, also französischen Revolutionstruppen
angeht. Dazu hat Laukert ein ganz tolles Sache geschrieben. Bei der Belagerung von Mainz beschreibt Laukert ganz genau, dass er gegen französische Truppen in Stellung war, die 20, 25 Meter auseinander waren. Und wenn der Wind stand, konnten wir jedes Wort verstehen. Und da hat er mit den Leuten sich dort unterhalten. Und da gibt es eine ganz tolle Passage, wo der Franzose die Vorteile beschreibt und Laukert anmacht nach dem Motto, für welchen Herrn du kämpfst, für deinen Herrn, wir kämpfen für uns. Also wo die Gegenstandpunkte ganz einfach anständig diskutiert wurden, weil es einfache Soldaten waren, die beide die gleiche Sprache sprachen und im Zweifelsfall für den Gegner auch Sympathien oder auch Verständnis haben.
Laukert ist also mit diesen Truppen bis nach Valmy gezogen. Goethe, der aber 30 Jahre danach geschrieben hat über Valmy, der dabei war, der sich allerdings in einer bequemen Schlafkutsche aufgehalten hat, der von den Dienern über die ersten paar Meter Schlamm hinweg getragen wurde, während Laukert einfacher Soldat war und berichtet hatte. Goethe hat es als Zeitenwende charakterisiert, deshalb ist es wohl erhalten geblieben, ist übernommen worden, aber eigentlich war es keine, sondern diese Kanonade dort ist ja eher ausgegangen wie das Hornberger Schießen, denn gewonnen hat keine Seite und man ist nach einem mehrstündigen Kanonenbeschuss auseinandergegangen und hat sich nicht gegenseitig verfolgt. Durch andere Umstände, durch den Dreck und vor allen Dingen durch die Krankheiten, war das preußisch-österreichische Heer so geschwächt, dass sie sich zurückgezogen haben, auch weil sie befürchten mussten, wenn es zum harten Kampf kommt, tatsächlich dann von den Franzosen geschlagen.
Genau das hat Laukert auch bestens beschrieben. Die meisten Preußen sind nicht durch den Gegner verstorben, sondern halt durch Krankheiten und schlechten sanitären Umstände. Wenn man die Werke nebeneinander legt, Goethe und Laukert, mehrere Passagen, wo die gleichen Vorkommnisse beschrieben werden, aus verschiedenen Sichtpunkten.
Ich habe ja auch die Vermutung, dass Goethe, weil er das 30 Jahre später gemacht hat, er hat ja die Weimarer Bibliothek benutzt. Und es gibt die Vermutung von verschiedenen Autoren in der Rezeption, dass er unter anderem auch Laukert gelesen hat.
Da habe ich aber ganz neu was. Ich habe einen Bekannten, der bei der Akademie der Wissenschaft arbeitet und hat mir ganz frisch geschrieben, Goethe hat scheinbar 1830, 32, also das schrieb, so eine Art Tagebuch geschrieben und da hat er am Rande immer vermerkt, Laukert ist also verbrieft, dass die Autobiografie von Laukert eine Quelle war, aus der Goethe dann seine eigenen Erinnerungen wieder aufleben hat lassen. Das ist also verbrieft.
Ich würde gerne mal das, wovon wir reden, kurz zitieren, wie Laukert es gesehen und beschrieben hat, einfach damit man ein Gefühl bekommt für seinen Stil, für diese Realistik, für die Detailfreude. Aber nichts nahmen unsere Leute Ärger mit als der Durchfall, der allgemeine Durchfall und dann die darauffolgende fürchterliche Ruhe. Delikate Leser würde es aufbringen und ihren Ekel rege machen, wenn ich über diesen Gegenstand alles sagen wollte. Aber für delikate Leser ist dieser Teil meiner Schrift nicht, sondern für Männer, deren Absicht es ist, das Elend unserer Feldzüge gegen die Neufranken in seiner wahren Gestalt kennenzulernen. Und diese suchen nur Wahrheit, auch ekelhafte Wahrheit, wenn sie nur Resultate daraus ziehen können. Also, die Abtritte, wenn sie gleich täglich frisch gemacht wurden, sahen jeden Morgen so mörderisch aus, dass es jedem übel und elend werden musste, der nur hinblickte. Alles war voller Blut und Eiter. Und einigemal sah man sogar Unglückliche darin umgekommen. Ebenso lagen viele blutige Exkremente im Lager herum, von denen, welche aus nahem Drange nicht an den entfernten Abtritt hatten kommen können. Ich bin versichert, dass nicht 3/8 der ganzen Armee von dem fürchterlichen Übel der Ruhe damals frei waren, als wir das Sumpflager verließen. Die Leute sahen alle aus wie Leichen und hatten kaum Kräfte, sich vorzuschleppen. Und doch klagten nur wenige über Krankheit aus Furcht vor dem Lazarett oder vor jenen Mordlöchern, worin man die Erkrankten schleppte und worin so viele, viele um ihr trauriges Leben noch trauriger gekommen sind. Es wurden also nur die dahin gebracht, welche gar nicht mehr fort konnten, und deren war eine sehr große Menge. Zitat Ende. Genauer, bildhafter, realistischer könnte man es heute auch nicht beschreiben, wie es Laukert schon vor 200 und mehr Jahren damals gemacht hat.
Er ist natürlich in der Tradition der Sozialreportage und der Tagebuchaufzeichnungen. Und die gibt es schon länger. Wenn man zum Beispiel Ulrich Präger nimmt, der arme Mann von Toggenburg aus der Schweiz, der macht jetzt keine Kriegsreportage, sondern macht eine Reportage, wie die armen Leute leben, was er selbst erlebt hat. Also es gibt schon im 18. Jahrhundert und teilweise schon etwas davor so Ansätze zur Sozialreportage. Ich denke, dass es dann zur Publikation gekommen ist. Das wiederum hat damit zu tun, dass es dann nach der Französischen Revolution bereits angelegt, eben an verschiedenen Orten in Deutschland Verleger gegeben hat, denen es wichtig war, antifeudale Literatur zu veröffentlichen. Man muss sich vorstellen, dass es sich aus der Aufklärung heraus zunehmend sich eine neue Verlagslandschaft gebildet hat. Es sind oft auch kleinere Orte oder relativ kleinere Orte, die nicht Residenzstädte waren, wohin sich dann Verleger gezogen haben, die gesagt haben, wir machen Aufklärungsverlagsliteratur. Die hatten meistens diese zwei Richtungen, entweder Satiren unterschiedlichster Art oder Sozialreportagen. Und manche sind auch in Briefform dann überliefert, also wo Briefe direkt gedruckt wurden. Dass es insgesamt so eine Tradition sich im 18. Jahrhundert entwickelt hat und kulminiert hat, eigentlich dann um die Zeit der Französischen Revolution.
Laukert ist dann bei der Belagerung von Mainz wieder mit dem konservativen Koalitionsheer der Feudalisten dabei, das sich zur Republik erklärt hat.
Die andere Geschichte, die allerdings in verkürzter und etwas veränderter Form auch bei Goethe vorkommt, ist die Beschreibung der Klubistenjagd nach der Eroberung von Mainz. Das hat in der Tat der Laukert sehr genau beobachtet, was man dann mit den sogenannten Klubisten gemacht hat.
Da würde ich auch gern mal eine Passage aus seinem Bericht vorlesen. Klubisten meint hier die Anhänger der Französischen Revolution auf der deutschen Seite, also die deutschen Anhänger der Französischen Revolution. Der Rahmen ist der, nachdem Mainz gefallen ist, zieht diese Armee der Feudalstaaten weiter Richtung Süden. Laukert berichtet, wie in den Gebieten, die nun frei sind von französischer Herrschaft, der wiedergekehrte Adel, die wiedergekehrte Adelsherrschaft, diejenigen verfolgt, quält, foltert, durchprügelt, die vorher auf der Seite der Französischen Revolution war, auch wenn sie nur mit ihr sympathisiert haben. Ich zitiere: In Flohnheim wurde Diehl, ebenfalls ein begüterter Gastwirt, als Klubist angegeben, von den Preußen geprügelt, beraubt und seine hübsche Frau auf die schändlichste Art missbraucht. In Wöllstein, einem schönen großen Flecken, war die Untersuchung gegen die Klubisten noch schärfer. Dieser Flecken gehörte teils dem Kurfürsten von Mainz, teils dem Fürsten von Nassau-Saarbrücken. Viele von den Bürgern hatten, teils aus Unwissenheit, teils verleitet, teils um größeren Übeln zu entgehen, an der Klubisterei teilgenommen, wurden nun angegeben und von den Aristokraten und Preußen aufs Schrecklichste misshandelt. Einer wurde auf der Stelle mit Stockschlägen ermordet und drei andere starben einige Tage nach der huronischen Behandlung. Ähnliche Auftritte gab es in der Rheingrafenschaft, im Weilburgischen, Speyrischen und so weiter. Die winzigen Monarchen in der Pfalz, den einzigen Fürsten von Nassau-Weilburg ausgenommen, Die Fürsten von Leiningen, von Usingen, der Bischof von Speyer, die Beamten des Kurfürsten von Mainz, die Rheingrafen zu Krehweiler und Krumbach und noch viele solcher Sultane jenseits des Rheins machten nun unter dem Schutz der Preußen Jagd auf Klubisten, verfolgten und drängten sie bis aufs Blut. Nur noch einige Beispiele von den vielen, welche zu beschreiben wären, bis zum Entsetzen.
Gerade Wöllstein ist ganz gut untersucht. Wöllstein hatte schon vor der Französischen Revolution eine sehr engagierte aufklärische Lesegesellschaft, in der unter anderem der Badenheimer Bauerndichter Isaac Maus aktiv war. Über Wöllstein gibt es von Friedrich Lehne, Revolutionsdichter aus Mainz, der republikanische Gedichte 1795 und 98 veröffentlicht hat, auf die Melodie der Marseillaise das Lied des freien Wöllsteines. Der Hintergrund ist, dass die Wöllsteiner mit großer Mehrheit, anders als andere Gemeinden, anders als beispielsweise Mainz oder auch Worms, für die Annahme der französischen Verfassung gestimmt haben. Also Wöllstein war sozusagen ein republikanisches Nest. Ja. Und deswegen ist natürlich auch dort die Verfolgung der Anhänger der französischen Verfassung besonders stark gewesen.
Dann zieht die Armee, laukert mit ihnen Richtung Süden und dann passiert etwas, ja, Ungeheuerliches. Das scheint zu stimmen, das ist nicht ganz klar, was authentisch ist und was Laukert vielleicht ein bisschen, naja, sagen wir mal, verschoben hat zu seinen Gunsten. Jedenfalls ihm, also Laukert, wird angeboten von den Heerführern der Preußen und Österreicher.
Konkret, ja, vom preußischen Kronprinz.
Er solle doch nach Landau, also in diese noch französisch besetzte Festung gehen und solle die überreden, dass sie sich freiwillig ergeben und natürlich auch bestechen, weil er den damaligen Festungskommandant Denzel aus früheren Zeiten persönlich kannte. Laukert hat natürlich Bedenken, denn wenn da was schief geht, landet er an der Erschießungsmauer, aber er nimmt das dann an. Also er geht als vorgetäuschter Deserteur in die französische Festung Landau.
Na gut, ich muss ja auch sagen, was ihm versprochen wurde, ist da dafür. Er erwartet auch eine Anstellung bekommen würde und das war für ihn Antrieb, das halt zu machen.
Also es ist auch deswegen relativ realistisch, dass die Aktion als solche wohl stattgefunden hat, wenn auch vielleicht nicht genau mit diesen Wortprotokollen, die er in seiner Autobiografie hat, weil er dann ja, nachdem er 1795 durch Hilfe seines Pflegers vom Militär freikommt und aus Frankreich nach Halle zurückkommt, Kontakt aufnimmt zum preußischen Kronprinzen, um wieder eine Stelle an der Universität zu bekommen. Das hätte er ja wohl nicht gemacht, wenn es diese Story überhaupt nicht gegeben hätte. Also das ist so ein bisschen ein Beleg, dass die Geschichte an sich stimmt. Denzel war nicht der Festungskommandant, sondern der Repräsentant der französischen Nationalversammlung in Landau und der Gründer des dortigen Clubs. Denzel wiederum hatte auch in Halle studiert und stammte aus Dürkheim, also aus der Pfalz, war ein Bäckersohn aus der Pfalz und hat im Grunde genommen eine ganz ähnliche Geschichte wie Laukert, weil der ist mit zwei brückischen Truppen in den amerikanischen Unabhängigkeitskrieg gegangen, hat dort mitgekämpft und kam dann zurück und hat sich bei den Franzosen verpflichtet. Und als die Französische Revolution kam, hat er sich dann auf deren Seite geschlagen. Und dadurch gab es sowohl eine biografische Verwandtschaft, aber es gab eben auch die Beziehung zur Pfalz und die Beziehung zu Halle. Und Denzel war auch Theologe, hatte Theologie in Halle studiert und war dann Aufklärungstheologe, wenn man so will. Und das Angebot, wie gesagt, scheint mir relativ realistisch. Ob die zwei sich dann genau so unterhalten haben, wie es der Laukert schildert, das weiß kein Mensch.
Weiß man denn, ob sich Laukert den Behörden, in dem Falle also Denzel, dem Politkommissar, würde man heute sagen, der Franzosen in der Festung Landau offenbart hat, oder hat er das verschwiegen und sich als echten Deserteur dargestellt?
Ja, es gab eine militärische Führung und eine politische Führung. Denzel war die politische Führung, Und Labautière hieß der General, der Festungskommandant war. Und gegenüber dem Festungskommandant hat Laukart heftig bestritten, obwohl vermutet wurde, dass er ein Spion ist, dass er sowas ist oder was auch immer. Und er beschreibt dann, Labautière habe ihm dann auch geglaubt. Und er beschreibt, Denzel habe er sich aber offenbart, weil er ihn gekannt habe und habe versucht, ihn zu bewegen, die Aufgabe von Landau instand zu setzen, damit er wiederum Chancen habe, wenn die Koalitionsheere siegen gegen die Franzosen. Denzel wiederum soll das abgelehnt haben und gesagt haben, wir behalten darüber Stillschweigen und du bist jetzt mal da, jetzt musst du halt da bleiben. Und dann kommt die nächste Geschichte in dem Ganzen. Denzel gerät in einen Konflikt mit Labautière, gerät in die Auseinandersetzung der Terreur und ist nur mit knapper Not selber einer Guillotinierung entkommen, weil Robespierre selber dann guillotiniert wurde. Dadurch scheint mir auch glaubhaft, dass Laukart dann auf der französischen Seite bleibt und dann eben auch in den Süden Frankreichs geht.
Die Festung wird von den Koalitionsheeren eingenommen und dann zieht Laukart bis 1795 in Frankreich umher. Und das sind die Zeiten der Terreur. Soweit ich weiß, ist er auch selbst in hohem Maße als Ausländer zumal gefährdet gewesen.
Weil er der Protégé von Denzel war, der ja zwischenzeitlich auch unter die Räder kam und dann unter Napoleon wieder reüssiert hat. Denzel war später napoleonischer General und sogar französischer Baron. Also er hat eine Karriere gemacht, also erst ab 1795. Und vorher kam der auch in Schwierigkeiten. Er konnte ja nicht zurück, weil er hat die Übergabe nicht arrangiert, also keine Chance bei den Preußen. Er musste gucken, dass er sich in der französischen Armee versteckt, am besten weit weg von Paris, damit er nicht unter die Räder kommt. Das ist dann die Zeit, in der er sowohl kritisch beschreibt den Verlauf der Französischen Revolution, speziell der Terreur, aber auch beginnt zu formulieren, was sind denn die französischen Verfassungsziele und was hat davon bleibenden Wert. Das sind so die Resümees seiner französischen Zeit.
Irgendwie kam es zu einem Duell, bei dem er schwer verletzt wurde, dann ins Krankenhaus kam. Da hat er sich dann gut erholt wieder und waren dort auch Krankenpfleger, Krankenwärter. Und auch wenn Sie heute mal Laukart googeln, kommen Sie in medizinische Fachzeitschriften, weil er auch als Quelle genutzt wird, weil er die damaligen Zustände, die hygienischen Zustände ganz genau geschildert hat und auch für die Medizin eine ganz wichtige Quelle ist. Also er ist dann wieder zurück nach Halle und dann hat er wieder probiert, halt normal Fuß zu fassen im Leben.
Aber das Fußfassen ist wieder einmal schiefgegangen. Und er fängt dann an zu schreiben oder intensiviert noch sein Schreiben.
Das Fußfassen hat deswegen nicht geklappt, weil er hat ja versucht, wieder an die Universität zu kommen. Und da konnte er nicht reüssieren, weil er ja bekannt war in Halle. Nicht nur wegen seines Lotterlebens und seiner Satiren, sondern auch wegen seiner aufklärerischen Position. Und da hat er dann eben zum Glück eben diesen Bisping gehabt, mit dem er zum einen die Autobiografie fortsetzen konnte, dann in Leipzig bei einem anderen Verleger weiter. Und er hat dann begonnen, vermehrt als freier Schriftsteller Romane zu schreiben. Und die Romane sind zu der Zeit damals sehr bekannt gewesen und auch viel gelesen. Diese ganze Aufklärungsliteratur hat man verglichen mit der Literatur der Klassik und der Romantik und hat sie als Alltags- und Wegwerfliteratur beiseite gelegt. Zum einen, weil die natürlich sehr zeitgebunden war. Also man konnte viele Witze gut verstehen, das ist wie in der Fasnacht auch, wenn man die Zeitgeister und die Zeitläufe direkt gekannt hat. Manche Sachen sind auch heute noch sehr stereotypisch schön beschrieben, kann man auch heute noch gut lesen. Und andere Sachen muss man nachlesen, um welche Auseinandersetzung ging es hier eigentlich. Also wer kennt heute noch Wöllner und die preußischen Rosenkreuzer oder so, ne? Also das ist die Zeitverhaftetheit. Das andere, was dieser Satire vorgeworfen wurde, das Schablonenhafte. Aber das war ja genau der Kunstgriff. Der Kunstgriff war, eine Reisesatiren zu schreiben. Es gibt damals ganz viele Satiren über fiktive Reisen ins Innerste Afrikas, wo dann irgendein afrikanischer Stamm da ist und der hat eigenartige Sitten. Und wenn man genauer hinguckt, ne, ist der Häuptling Karl Magnus, ja, so ungefähr, ja. Also das hat es ganz viel gegeben und die Leute haben sich darüber köstlich amüsiert. Das ist jetzt wirklich ein großer Lapsus der Germanistik, die erst in den letzten 10, 15 Jahren ein bisschen begonnen wurde, diese ganzen Satiren der Aufklärung wieder ein bisschen ernster zu nehmen, ne, gegenüber dem, was als Klassik und Romantik halt anerkannt ist.
In diesem Buch hier ist auch immer noch mal eine kleine Anmerkung, wo also die Sachen, die man so nicht wissen kann heute, noch mal kurz erklärt werden. Und das macht die Sache dann verständlicher, weil man muss sich immer in die Zeit hineinversetzen, was waren es für Umstände, wie war das, um das genau zu verstehen. Und das ist also ein großer Schlusspunkt für dieses Buch und auch spannend zu lesen.
Ich würde gerne noch bei den Romanen bleiben. Ja. Laukert hat drei Sachen geschrieben. Er hat Tausende von Seiten Autobiografie geschrieben, ja, die von einer, wenn man es aus der Perspektive von heute vergleicht mit anderen Werken, von einer bestechenden Neutralität, Objektivität und von einem bestechenden Realismus sind. Er hat Satiren geschrieben und er hat Romane geschrieben, 5 Stück, die fast alle mehrbändig sind und dann 1000 Seiten oder noch mehr haben, weil er kein Geld hatte, weil das eine Möglichkeit war, Geld zu verdienen.
Er war einer der ersten freien Schriftsteller, die es in Deutschland gegeben hat und hat ohne eine Anstellung versucht, von dem Beruf zu leben. Und da muss man natürlich ganz, ganz viel schreiben. Und man schreibt es dann eben auch in Folgen, nicht in einem dicken Buch allein, sondern das ist dann ein Fortsetzungsroman sozusagen, wie er lange Zeit auch bei uns in Zeitungen üblich war, bis in die jüngste Zeit. Und in Fortsetzungen konnten die Leute dann halt einfach lesen. Im Grunde genommen ist es dasselbe wie eine Fortsetzungsserie im Fernsehen, bloß eben im Zeitungsformat.
Aber ist ein Interessen treu geblieben.
Ja.
Also da kommt es ihm nicht auf die Story an, primär.
Ja.
Und es kommt ihm auch nicht auf die Zeichnung psychologisch fesselnder, ja, Person an, sondern das ist Instrument, um sein eigentliches Thema darzustellen, nämlich sein Interesse an der Schilderung von politischen, ökonomischen, sozialen, religiösen Verhältnissen in Deutschland gegenübergestellt auf
Frankreich.
Aber
das ist ja heute noch das Mittel der Satire. Ja? Also in der Satire werden Typen dargestellt. Das ist auch schon in der Renaissance so oder selbst im Mittelalter so. Da, wo Satire ist, wird nicht psychologisiert, was natürlich im 19. Jahrhundert und dann auch im 20. geschätzt wurde an Literatur, sondern in der Satire gibt es Polemik und Pamphlet und dazu werden Leute überzeichnet und es werden typische Charaktere und typische Situationen geschildert. Und das ist genau das, was die Germanistik lange verkannt hat und gesagt hat, das ist ja nicht viel wert, das ist nicht besonders psychologisch. Aber das ist auch nie die Absicht einer Satire, sozusagen die innere Befindlichkeit eines Menschen in Ambivalenzen zu entwickeln. Das ist auch ein ehrenwertes literarisches Vorgehen. Aber die Satire ist immer ein Haut drauf. Das war sie schon immer.
Aber man muss auch bedenken, dass es bei Laukert eine Entwicklung gab. Also ich unterstelle mal, dass die Autobiografie einfach nur aus Interesse an der Sache geschrieben wurde und dann später die Romane und Theaterstücke schrieb, die schrieb er wirklich, um Geld zu verdienen. Und nachher ist er schon der Schriftsteller geworden, der auch damit Geld verdienen wollte und musste.
Damit man das auch nochmal hört, ich habe ja auch da ein Zitat mitgebracht. Astolfo, eine Banditengeschichte, benutzt das Genre des Räuberromans, ja, also Rinaldo Rinaldini von Vulpius und anderen. Man könnte auch an Schillers Räuber denken und ähnliches. Und macht daraus aber einen Revolutionsroman. Astolfo ist 1802 erschienen, schon zu einem Zeitpunkt, wo man die Terreur hinter sich hat, das Direktorium zum Teil hinter sich hat und wo man das reflektieren kann. Es ist also noch vor der Napoleon-Kritik, aber es ist schon ein erstes Resümee, wie Revolutionen schieflaufen können. Und da ein kleines Zitat draus. Auf die Kanzel eines Hofpredigers, das sage ich jetzt einleitend, tritt ein anonymer Redner in einem roten Gewand mit einer Pudelmütze auf dem Kopf und erhält eine Volksrede. Und die Volksrede endet folgendermaßen. Regiert euch selbst, wir wollen frei sein, wollen uns selbst regieren, war das Echo des Volks. Wie soll der Regierende heißen, fragte der Redner. Du sollst es selbst sein, war die Antwort der Menge. Wohl, sagte nun mit sanfter Stimme der unbeschuhte Redner, wohl, ich nehme die Bürde auf mich, aber verfluchte Aristokraten sehe ich noch tausend und tausend um mich. Schwere Not, die wollen alle nicht. Verdammt, greift die Aristokraten, schlagt die Feinde tot. Der Postmeister Graf hatte dem Schuster Schäfer 40 Taler geborgt. Der Schuster Schäfer erklärte den Postmeister für einen Aristokraten und mit seinem Tode hörte die Rechnung auf. Aber dieser Schäfer, der Schuster, war dem Bauer Engelmann 15 Taler schuldig. Engelmann war gerade am Revolutionstag nach der Stadt gekommen und hatte auf dem Ratskeller den Schuster etwas unförmlich gemahnt. Der Wirt Heine erklärte, bei Meister Schäfer sei alles verloren, er selbst sei des Mannes müde. Engelmann solle sich nur weiter keine Mühe geben. Darüber schwur der Schuster dem Bauern und dem Wirt die bitterste Rache, verklagte sie als Aristokraten und beide wurden niedergemacht und ihre Köpfe wurden über die Ratskellertüre zur Erbauung des tollen Pöbels aufgesteckt. Soweit das Zitat. Danach wird der Schäfer zum öffentlichen Ankläger und der Redner bekommt an seine unbesohlten Schuhe Sohlen an die Füße und wird ein Bonze der Revolution.
Also auch da wieder sein Generalthema. Ungeheuer modern, die Revolution frisst ihre Kinder. Es wird diskutiert die Frage der Legitimität von Gewalt. Es ist auch nach 200 Jahren absolut up-to-date und absolut up-to-date auch und sympathisch, mit welchen Skrupeln und Überlegungen Laukert das sieht und betrachtet und einschätzt und sich dann auch verhält.
Das Interessante ist natürlich insgesamt, das ist auch heute so Stand der Forschung überhaupt zu der ganzen Zeit, dass die Personen, die damals gehandelt haben, natürlich immer in wechselnden politischen Umständen gelebt haben und von daher sowohl Anpassungsprozesse machen mussten, als auch schauen mussten, wie sie ihre persönliche Position verteidigen und einbringen. Laukert ist schon in seiner Autobiografie, was den Jakobinismus, also die Terreur angeht, auf der einen Seite verständnisvoll, wo er sagt, also gegenüber diesen Emigranten und Gegnern musste man hart durchgreifen, um die Republik zu erhalten. Und auf der anderen Seite kritisiert er auch aus persönlicher Erfahrung und der Erfahrung von Denzel und Leuten, die er kennt, die Terreur wiederum. Ja. Er macht dann ein Resümee in der Autobiografie, wo er die Verfassungsgrundsätze auf seine Art beschreibt, also nicht die Verfassung abschreibt, aber die wesentlichen Grundsätze und sich ganz klar für eine Republik ausspricht, indem er sagt, Freiheit ist in einer Monarchie nicht möglich. Dann kommt er in den Romanen, die aber ja wieder in Preußen erscheinen, allerdings kommt er wieder in die Situation, wo er die Terreur kritisiert. Da muss man jetzt sagen, das ist auf der einen Seite auch alles sehr ehrenwert und bleibt in einer Linie. Aber ich würde schon sagen, er hat auch immer ein bisschen geschaut, in welcher politischen Situation befinde ich mich, was wollen die Leute hören und wie weit könnte ich gehen in der jetzigen Situation. Das hat nicht immer funktioniert, aber es ist schon so, dass er laviert hat, sowohl aus Kennenlernen und Nachdenken über die Situation, als auch als freier Schriftsteller sich zu überlegen, in welchem Umfeld bewege ich mich. Also ich finde das eigentlich sehr spannend und es ist eigentlich von daher auch, nicht nur von den Inhalten, eine ganz moderne Art, wie gehe ich mit meinem Leben und mit meiner Meinung um.
Ja. Umso erstaunlicher, dass er nicht als einer der großen demokratischen, republikanischen Vorkämpfer in der Großregion gehandelt worden ist.
Die Sieger schreiben die Geschichte.
Ja. Kam die DDR und da ist er in den Leipziger Verlag auch
genau.
Dann.
Und ab den 50er Jahren hat die DDR-Forschung, das ja. Heinrich Scheel, Mainzer Republik und all das, die haben dann sozusagen den Laukert als Beleg für Sozialreportage und Republikanismus entdeckt. Das wiederum hat im Westen kein Mensch interessiert. Da ging nur der studentische Abenteurer hat eine Rolle gespielt. Und da ist er natürlich dann auch zerrieben worden.
Im Kalten Krieg zerrieben worden.
Genau, was bis dazu führt, dass er auch in Wendelsheim immer einen negativen Ruf hatte, ne? Als Saufhans und Lotterleben und so weiter. Mit dem können wir uns doch nicht schmücken. Die Vormärz-Literaturwissenschaft hat Barth rezipiert, Schubart rezipiert und Laukert rezipiert. Der ist erst nach 1849 wieder in der Versenkung verschwunden. Ne? Also das hängt mit der Gesamtgeschichte zusammen. Die preußische Siegerjustiz sozusagen hat das Ganze platt gemacht.
Ja, mich hat nur gewundert, dass man ihn als die Revolution von 1848-49 und überhaupt das Entstehen republikanischer, demokratischer Verhältnisse auf dem Gebiet der Bundesrepublik thematisiert werden konnte wieder, also 70er, 80er, 90er Jahre, als Hambacher Fest wieder gefeiert wurde, Hambach restauriert worden ist oder die Festung Rastatt, dass da zumindest nicht in unserer Region, zumindest nicht in Rheinland-Pfalz, Laukert wieder aufgetaucht ist.
Kann man nicht ganz so sagen. Also erstens hat in den 70er, 80er Jahren hat die wissenschaftliche Beschäftigung begonnen, wieder mit Laukert, die dann auch beispielsweise zu den Arbeiten von Christoph Weiß geführt hat. Und in der Gegend, es gab eine Ausstellung zur Mainzer Republik im Landtag. Da habe ich einen Aufsatz geschrieben über Goethe und Laukert bei der Belagerung von Mainz. Das war in den 80er Jahren. Okay. Und seit der Zeit habe ich zig Laukert-Programme gemacht. Also ich will damit nicht sagen, dass man sich genügend um ihn gekümmert hat. Aber es ist nicht so, dass die Leute, die sich für das Thema interessiert hätten, nicht den Laukert für sich entdeckt hätten. Und zwar genau schon sehr früh als Korrektiv für beide Seiten des Kalten Kriegs.
Also, er wird 1804 Pfarrer in Veitsroth. Veitsroth ist ein kleines Dorf bei Idar-Oberstein. Das scheint auch von privaten Dingen mal abgesehen einigermaßen ganz gut zu gehen. Wohl auch deshalb, weil er sich mit den Leuten, mit den einfachen Leuten, mit den Bauern dort ganz gut versteht. Man muss wissen, wir sind links des Rheins. Das Gebiet ist französische Herrschaft. Und Laukert wird eingeholt von einem Artikel von einem Pamphlet, das er 1801, glaube ich, geschrieben hat, das sehr stark anti-napoleonisch ist, aber Napoleon hat jetzt das Sagen und alle müssen nach seiner Pfeife tanzen und tun das. Und Laukert wird aufgestöbert und es wird ihm das vorgeworfen und es setzt dann ein jahrelanger Hin- und Herkampf um dieses Pamphlet ein, der 1811 damit endet, dass Laukert tatsächlich zu Haft verurteilt wird und diese anderthalb Jahre, glaube ich, davon auch tatsächlich in der Nähe von Brüssel absitzen muss. Also er verliert wieder alles.
Vielleicht sollte man noch mal was zu dieser Schrift sagen von 1801, Bonaparte und Cromwell heißt die.
Ja,
und ja, die Laukert-Gesellschaft hat die wieder aufgelegt. Das Interessante dabei sind eigentlich zwei Dinge. Einmal die Kritik an Bonaparte als eines Despoten, der sich der Revolution bemächtigt und die Menschen wieder zu Sklaven macht. Und ähnliche Dinge haben auch andere Autoren geschrieben. Es gibt nicht nur diese Veränderung der Zeit durch den Code Civil und dem Festhalten daran, sondern es gibt eine ganze Menge antinapoleonische Vorträge, die Leuten Schwierigkeiten gemacht haben. Und das Zweite ist, er lobt eigentlich durchweg Cromwell. Was bedeutet das? Cromwell, die Glorious Revolution in England, ist eine puritanische Revolution, die ein Ende macht mit der Monarchie, also eine republikanische Revolution, und gleichzeitig eine puritanische Terreur einführt. Diese Geschichte ist ein immer neues Vexierspiel mit der Frage, in welche Richtung kann sich das Ganze bewegen? Zu einem späteren Zeitpunkt oder parallel dazu in anderen Schriften hat er eher gesetzt auf eine konstitutionelle Monarchie.
Von 1819 bis zu seinem Tode 1822 lebte Laukert in Kreuznach. Da hat er drei Theaterstücke geschrieben, die auch aufgeführt wurden. Das ist verbürgt. Ich weiß nicht, ob sie erhalten sind. Was hat er in dieser Zeit noch gemacht? Weiß man das?
Ja, es gibt jetzt neuerdings die Tagebücher von dem Herrn Beisiegel. Der Herr Beisiegel, der war scheinbar auch Schüler dann bei Laukert. Und er beschreibt dann auch so ganz schön, wie so eine Stunde abging. Er schreibt einmal so schön, er wollte zur Nachhilfe dann gehen. Da hat der Laukert noch im Bett gelegen und hat geguckt aus dem Fenster. War ein schöner Tag. Ach, heute ist nicht der Tag zum Lernen und hat das dann aufgegeben. Also das hat so ein bisschen seine Lebensphilosophie auch wieder gespiegelt. Aber er muss schon immer noch einen guten Namen gehabt haben, dass die Leute ihn aufgesucht haben und bezahlt haben dafür, nicht viel wahrscheinlich, dass er praktisch sein Leben damit halt streiten konnte.
Sind die Stücke erhalten?
Ich weiß nicht, ob die Stücke erhalten sind, das kann ich nicht sagen. Also Michel Mort zum Beispiel ist eine Geschichte aus dem Mittelalter, die in Sprendlingen gespielt hat, ist nicht weit weg von Kreuznach. Und es gibt auch ein Michel Mort-Denkmal. Der Text selber, das ist mir jetzt nicht bekannt. Ansonsten hat er auch sicher weniger von den Theaterstücken gelebt, sondern von was er gelebt hat, war, heute würde man sagen, Nachhilfeunterricht, also Repetitorien für Gymnasiasten.
Soweit Folge 19. In Podcast Literatur von Theo Schneider und der Volkshochschule Kaiserslautern. Heute diskutierten der Journalist, Autor, Musiker und frühere Kulturkoordinator der Stadt Worms, Volker Gallet, und der erste Vorsitzende des Laukert-Vereins, Dieter Laukert, über den Autor und Journalisten, den mutigen Spätaufklärer und frühen Kämpfer für ein republikanisches Deutschland, Friedrich Christian Laukert, dessen 200. Todestag am 29. April 2022 war. Am Mikrofon verabschiedet sich Theo Schneider.